SRF 1.
Schweizer Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Grundsatzdebatte im Europäischen Parlament nach dem Brexit.
Großbritannien hat sich mit diesem Referendum selbst geschadet. Jeder Europäer kann sehen, wie Großbritannien wirtschaftlich Schaden nimmt und vielleicht sogar daran zerbricht.
Eine Debatte voller negativer Emotionen, auch gegenüber UKIP-Chef Nigel Farage.
Good morning.
Was muss die EU nun tun, um nicht auseinanderzubrechen? Wir fragen einen überzeugten Europäer aus der Gründungsgeneration, den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und der türkische Präsident streckt die Hand aus. Mit Israel und Russland begräbt Erdogan das Kriegsbeil. Wir sprechen über seine Motivation. Rendezvous im Studio sind Ivana Pribakovic und Valerie Wacker mit den Nachrichten.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Briten erneut aufgefordert, ihren Austritt aus der EU so schnell wie möglich offiziell zu erklären. Europa könne sich keine längere Phase der Unsicherheit leisten, sagte Juncker vor dem EU-Parlament. Der Brexit sei ein Einschnitt für Europa, eine noch nie dagewesene Situation. So beschrieb die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Bundestag die Situation. Sie rief zu Geschlossenheit auf. Und an die Adresse Großbritanniens sagte sie, wer freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt wolle, müsse im Gegenzug auch die europäischen Grundfreiheiten und andere Regeln befolgen. Der britische Finanzminister George Osborne will sich nicht um die Nachfolge von Premierminister David Cameron bewerben. Das schreibt Osborne in der Zeitung Times. Er habe für den Verbleib Großbritanniens in der EU geworben und alles dafür gegeben. Er könne den Tories nun nicht die Einigkeit geben, die sie brauchten. Cameron hatte seinen Rücktritt als Partei- und Regierungschef nach dem Brexit-Entscheid vom Donnerstag angekündigt. Die vom VW-Abgasskandal betroffenen Autobesitzerinnen und Autobesitzer in der Schweiz sollen eine pauschale Entschädigung erhalten, nach dem Vorbild der USA. Dafür setzt sich die Stiftung für Konsumentenschutz ein und tut sich mit einer niederländischen Stiftung zusammen, wie sie mitteilt. In den USA zeichnet sich ein Vergleich ab, der vorsieht, dass betroffene Kunden ihr Auto kostenlos nachrüsten lassen oder zurückgeben können. Darüber hinaus wird über Entschädigungszahlungen verhandelt. Ein Komitee aus mehreren Parteien und Verbänden hat in Bern die Abstimmungskampagne für die Initiative «Ja zur grünen Wirtschaft» eröffnet. Die Initiative will das Prinzip der Wiederverwendung von Rohstoffen in der Bundesverfassung verankern. Es gehe darum, die Umwelt als Grundlage der Wirtschaft nicht zu zerstören. Laut den Initianten würden davon Umwelt, Konsumentinnen und Konsumenten und die Wirtschaft profitieren. Dem Ja-Komitee gehören unter anderem die SP, die Grünen, die Grünliberalen sowie der Wirtschaftsverband Swiss Cleantech und die Umweltorganisation Pro Natura an. Abstimmungstermin ist der 25. September. Die Zahl der Gewaltdelikte in der Schweiz nimmt ab. Diesen Trend aus der Kriminalstatistik bestätigen nun auch die Zahlen der Unfallversicherungen. So sei die Zahl der Verletzten nach Gewaltdelikten von 2008 bis 2014 um 20% zurückgegangen. Der Rückgang sei fast ausschließlich auf das Verhalten von jungen Männern zurückzuführen. In dieser Gruppe sei die Zahl der Gewaltdelikte sogar um 40% zurückgegangen. Der Chef des japanischen Airbag-Herstellers Takata hat seinen Rücktritt angekündigt, nachdem das Unternehmen defekte Airbags zurückrufen musste. Zum genauen Zeitpunkt des Rücktritts äußerte er sich aber nicht. Der Konzern muss Airbags ersetzen, wegen denen es zu tödlichen Unfällen kommen kann. Deshalb wurden bisher 100 Millionen Autos in die Werkstätten zurückgerufen. Betroffen sind unter anderem die Marken Honda, Nissan und Mazda. Dem Konzern Takata drohen Kosten von bis zu 10 Milliarden Dollar. Der mexikanische Drogenboss Joaquin El Chapo Guzman wehrt sich gegen seine Auslieferung an die USA. Es gebe nicht genug Beweise, um Guzman in den USA vor Gericht zu stellen, sagte sein Anwalt. Guzman werde in den USA Mord, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäscherei vorgeworfen. Der deutsche Schriftsteller Marcel Beyer erhält den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Der 50-Jährige sei ein Autor, der das epische Panorama ebenso beherrsche wie die poetische Mikroskopie, begründet die Deutsche Akademie für Sprachen ihre Entscheidung. Beyer wurde einem breiten Publikum 1995 mit seinem Roman «Flughunde» bekannt. Der Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und gilt als wichtigste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum. Das Wetter. Heute und morgen scheint oft die Sonne bei 25 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. In Juranähe und in den Alpen gibt es zeitweise dichtere Wolken und es sind einzelne Regengüsse möglich.
Der Brexit bringt die Europaparlamentarier an ihre Grenzen, dazu gleich mehr. Großbritannien ist out, nicht nur aus dem gemeinsamen Bund, sondern auch aus der Fußball-Europameisterschaft.
Be honest, it's just like Brexit. We now have no fucking say in Europe anymore.
Besuch im Pub in Basel und fliegender Wechsel zu den siegreichen Isländern. Harte Kerle seien sie, gewohnt bei jedem Wetter zu spielen.
It's not fun to come here to play in October in a minus degrees, but we are used to it.
Und zum Schluss noch die Frage, wer ist Wikipedia wirklich? Wir lüften das Geheimnis kurz vor eins. Politik. Das können auch ganz starke Gefühle sein. Das zeigt sich heute im Europäischen Parlament. Dieses diskutiert über den Brexit und da geht es natürlich um Grundsätzliches, ums Überleben der europäischen Idee. Oliver Washington, Sie haben die Debatte für uns verfolgt. Wie wirkte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Sie?
Ich würde sagen, emotional, auch aufgewühlt, weil das wirklich historische Momente, historische Tage sind, die wir zurzeit erleben, aber auch kämpferisch. Er betonte, dass Europa an diesem Brexit nicht zugrunde gehen werde, sondern im Gegenteil, dass man für Europa kämpfen werde. Und vielleicht noch ein bemerkenswertes Detail. Er sprach Französisch und Deutsch, aber kein Englisch. Ein klares Signal, dass eben die Briten wirklich draußen sind und dass er nun auch von Frankreich und Deutschland erwartet, dass die beiden zentralsten Länder Europas nun wirklich auch vorwärts schreiten.
Die Frage, die mitten im Raum steht, ist ja, wann gehen die Briten raus? Hat sich das jetzt ein bisschen mehr geklärt?
Nein, das hat sich nicht. Cameron möchte ja seinem Nachfolger es überlassen, den Austrittswunsch in Brüssel zu deponieren, sodass die Verhandlungen dann frühestens im Herbst beginnen werden. Das Parlament und die Kommission fühlen sich dadurch verschaukelt. Sie haben überhaupt kein Verständnis dafür und deshalb auch die unmissverständliche Aufforderung, die heute eigentlich durch alle, die man bei allen Statements, Stellungnahmen hören konnte, die unmissverständliche Aufforderung, dass Großbritannien nun so rasch wie möglich den Austrittswunsch deponieren solle, damit eben Klarheit herrscht in den nächsten Monaten, wie es weitergeht.
Wenn sich jetzt die britische Regierung sich sperrt, das Verfahren einzuleiten, hat da die EU ihrerseits eine Möglichkeit, die Briten wirklich mehr unter Druck zu setzen?
Also grundsätzlich ist es Sache der Briten zu entscheiden, wann sie den Austrittswunsch deponieren, um dann mit den Verhandlungen zu beginnen. Das ist wichtig zu betonen. Aber um die Briten unter Druck zu setzen, das wirklich so rasch wie möglich zu machen, hat Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident, heute etwas Bemerkenswertes bekannt gegeben. Er hat nämlich seinem Team, also den anderen Kommissaren und auch den Generaldirektoren der EU-Verwaltung verboten, mit den Briten in den nächsten Wochen irgendwelche Gespräche über den Austritt zu führen, offizielle, inoffizielle, also das gibt es nicht, das ist bemerkenswert und das soll Großbritannien im Dunkeln lassen, was man sich in Brüssel überlegt, das soll die britische Regierung bzw. dann den Nachfolger von Cameron unter Druck setzen, wirklich so rasch wie möglich diesen Austrittswunsch zu deponieren, weil eben erst dann Gespräche und Verhandlungen beginnen können, um eben auch Klarheit über die Zukunft herzustellen.
Ich denke, das ist sicher ein Mittel, das zeigt, dass die EU selbst stark unter Druck ist. Hat denn die EU selbst eigentlich die Botschaft verstanden und mit einer Debatte begonnen, was man in der Union selbst ändern oder verbessern könnte?
Also, dass etwas passieren muss, das ist allen klar. Das wurde heute auch wiederum in allen Botschaften, allen Voten unmissverständlich klar. Aber eine differenzierte Debatte ist heute noch zu früh. Es ging heute vielmehr darum, den Populisten und auch Antieuropäern zu signalisieren, dass sich die Europäer im EU-Parlament nicht auseinanderdividieren lassen, dass sie sich Europa nicht kaputt machen lassen. Der Chef der größten Fraktion im EU-Parlament, der Fraktion der Volksparteien, Manfred Weber, hat das eindrücklich auf den Punkt gebracht. Und hören wir doch kurz, was er gesagt hat.
Today there is no EPP, no Liberals, no Socialists, no Greens. Today only one thing counts. We, the vast majority of this House, stand for the idea of a united, peaceful and tolerant Europe. And the populists should know this. We stand by this Europe today more than ever before.
Also Manfred Weber, der Einigkeit demonstriert.
Ja, für die Populisten ist der Brexit sicherlich eine Sternstunde. Wie hat sich da der Triumph gezeigt, zum Beispiel beim Front National? Ich denke da an Marine Le Pen.
Ja, es ist ein Erfolg und sie kosten diesen aus. Das tönt dann nach Hohn und Spott und auch Ironie gegenüber den anderen Parlamentsmitgliedern. Und hören wir doch auch hier kurz, was Frau Le Pen konkret, wie sie das zum Ausdruck gebracht hat.
Pourquoi vous vous énervez comme ça? Regardez comme l'histoire est belle. Quand la liberté se joue, des pouvoirs en place et triomphe porté par la volonté d'un peuple. Le vote de nos amis britanniques en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin.
Also wie schön sei doch Geschichte, wenn das Volk spreche, sagt sie und spricht vom bedeutendsten historischen Ereignis seit dem Fall der Mauer.
Ja, und nicht zuletzt war der Mann im Saal, der den Brexit quasi initialisiert hat, Nigel Farage von UKIP. Welche Worte richtete denn er an die Versammlung?
Sein Auftritt war interessant, auch er machte sich nochmals über die anderen im Saal ein wenig lustig, würde ich sagen. Er hielt ihnen vor, dass ihr Europa, das politische Europa, gescheitert sei. Aber er musste eben ab dem heutigen Zeitpunkt, ab dem Brexit bzw. ab der Abstimmung in Großbritannien auch konstruktiv auftreten, weil er nun natürlich auch ein Interesse hat, mit der EU dann ein neues Verhältnis auszuhandeln. Und so machte er eben dann auch Werbung für einen ausgewogenen Kompromiss, wobei ganz in seiner Manier er es nicht lassen konnte, und dann eben am Schluss auch noch eine Drohung in den Raum stellte, sollte sich die EU einer Zusammenarbeit widersetzen, dann würde das der EU stärker schaden als Großbritannien. Also das ganz in seiner typischen Manier, um doch noch sozusagen den anderen etwas hinterherzuwerfen.
Große Emotionen im Europaparlament. Danke, Oliver Washington, für diese Eindrücke. Danke nach Brüssel. Nicht nur das Europaparlament hat heute über den Brexit debattiert. Auch der Bundestag in Berlin hat sich zu einer Sondersitzung getroffen. Zuvorderst Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre klare Botschaft an die Briten: Es gibt keine Rosinenpickerei. Peter Vögeli.
Was für ein Unterschied. In Brüssel rang Kommissionspräsident Juncker nach Worten, so sehr echauffierte er sich über die Provokationen von Nigel Farage während der Debatte des Europäischen Parlaments. Ganz anders in Berlin. Nüchtern und geschäftsmäßig eröffnete Bundestagspräsident Lammert die Sitzung. Doch so kühl danach die Naturwissenschaftlerin an der Spitze Deutschlands sprach, so sehr rang auch sie, Angela Merkel, in ihrer Regierungserklärung nach Worten. Zuerst müssten die Briten den Austritt erklären, bevor die EU handle. Es gebe keine informellen Verhandlungen vorher, keine Rosinenpickerei nachher. Und wer den Binnenmarkt wolle, müsse auch die Personenfreizügigkeit gewähren. Angela Merkel wiederholte in den 7 Punkten ihrer Regierungserklärung im Wesentlichen exakt die Bestimmungen und Regeln des EU-Vertrags. Das, was man schwarz auf weiß ohnehin nachlesen kann. Böse gesagt, Binsenwahrheiten. Das zeigt, auch die gewiefte Physikerin der Politik ist verunsichert und hält sich an dem fest, was im Grunde ohnehin gelten sollte. Die Naturgesetze der EU. Und wie immer wählte Merkel einen sehr pragmatischen Ansatz.
Wir sollten die Debatte nicht verengen auf die Frage nach mehr oder weniger Europa. Was wir vielmehr brauchen, das ist ein erfolgreiches Europa.
Und ein erfolgreiches Europa ist für Merkel ein wirtschaftlich erfolgreiches Europa. Denn sie zitierte das Ziel aus dem Jahr 2000, wonach die EU weltweit zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum werden solle. Damit greift sie auf eine prägende Erfahrung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Die Deutschen wurden genau dann zu überzeugten Demokraten, als das Wirtschaftswunder begann. Und auch der wirtschaftliche Erfolg soll wieder das überzeugendste und erste Argument der EU werden. «It's the economy, stupid», sagte bekanntermaßen Bill Clinton. Und schließlich:
«Die Europäische Union ist stark genug, um den Austritt Großbritanniens zu verkraften. Und sie ist stark genug, auch künftig erfolgreich ihre Interessen in der Welt zu vertreten.
Das war die Selbstbeschwörung der Kanzlerin. Nach dem Motto, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.
Der Bericht von Peter Vögerli aus Berlin. Aus der EU ausgeschieden. An der Fußball-EM ausgeschieden. Für die Engländer zwei einschneidende Ereignisse. Auch für die Engländer, die in der Schweiz leben. Wenige Tage nach dem Brexit haben einige von ihnen in einem Pub in Basel das Ausscheiden ihrer großen Fußballnation gegen das kleine Island mitverfolgt. Wie sie das Out an der Euro und das Leave aus der EU erleben, ein Stimmungsbild von Lukas Schmutz.
Basel, Picasso-Platz beim Kunstmuseum. Flanagan's Irish Pub ist voll. Viele britische Expats mit ihren Schweizer Kollegen. Niemand hier glaubte vor dem Spiel, dass England verliert. Wie bei Brexit, da glaubte auch niemand, dass es so kommen würde, wie es kam. Und nun auch noch dies. Lorenzo, IBM-Mitarbeiter, ursprünglich aus Leeds, bringt die Stimmung auf den Punkt.
To be honest, it's just like Brexit. We now have no fucking say in Europe anymore.
Wie das Fußballdebakel gegen Island bedauert Lorenzo auch den politischen Brexit-Entscheid. Ihm kam es vor, als gäben die Briten Antwort auf nicht gestellte Fragen. Die Arbeiter hätten gegen immer mehr Ausländer gestimmt. Die Higher Society hatte genug von der Brüsseler Fremdbestimmung. Doch austreten? Nein. Lorenzo glaubt nicht, dass England das wirklich wollte.
Working class people, they wanted less immigration. People, more educated people wanted less dictation from Europe. I don't think that we answered the question that was asked.
Und John aus Guildford in Surrey kommt der Brexit-Entscheid vor, wie wenn bei den vielen englischen Schlössern die Zugbrücke hochgezogen und die Tore verriegelt worden wären.
There are many, many castles in the United Kingdom, and it feels like what we've just done is brought the drawbridge up and the portcullis has come down, like we're defending ourselves from an invading force.
Ja, es sei Schaden angerichtet, sagt Lorenzo, und Unsicherheit sei zu erwarten. Aber nein, das Kingdom bleibe united.
But it is a united kingdom, and it is a healthy place to be.
Und es sei wie im Fußball. Brexit werde Großbritanniens Ehrgeiz wecken. Wie die Nationalmannschaft nach der Niederlage wieder aufstehen würde, im Ringen mit der EU würde auch die Union der britischen Nationen wieder gestärkt werden.
It will bring out England's competitive side and our desire to win. And it's not just England, it's Scotland, it's Wales and it's Northern Ireland. It will hopefully bring out the unity of those four nations in building another relationship with the European Union.
Tom, seit 6 Jahren in der Schweiz, mag soweit noch nicht denken. Nach dem Schock sei nun eine Phase des Ärgers gekommen und die könne lange dauern.
So we've had the shock of the result. We're in the anger phase at the moment. And that anger phase could last an indeterminate amount of time.
Und jetzt nochmal Schock. Die Isländer erzielen das Führungstor.
Oh my God.
Auch Joanna, eine junge Bankerin, ist erschüttert über den sportlichen wie den politischen Niedergang der Briten. Joanna ist eine junge Bankfachfrau aus Manchester. Sie meint, viele Ältere hätten gesagt, sie hätten Brexit für die Jungen gewollt. Doch nun müssten die Jungen den Preis dafür bezahlen.
I mean, I'm 24 and a lot of older people, they say that they're doing it for the younger generation, but I just think, you know, it's going to affect us a lot.
Und obwohl alle hier im Pub gegen den Brexit waren, die EU halten sie dennoch auch für reformbedürftig. Lorenzo sagt, die EU solle nicht verhindern, dass neue Leute kämen, sondern denen zuhören, die schon da sind.
But I think the union needs change. That change isn't about limiting people coming into it. That change is about listening to the people that are currently there.
Alle im Flanagan's Pub sind aufgestanden. Der Schlusspfiff naht und kommt.
No!
Unglaublich.
It's all over. Holy shit.
Tom zieht im Flanagan's Bilanz. Auch nach der unvorstellbaren Fußballdemütigung durch Island, der Ärger über Brexit bleibt größer.
I'm still more annoyed about the Brexit. Just.
Der Bericht von Lukas Schmutz. Und ja, so tönt es im Pub in Basel. Und auf der Insel titeln die Zeitungen noch viel herber. Von der demütigendsten Niederlage in Englands Geschichte, von einer Lachnummer, von hirntotem Fußball, schreibt die Times. Die Zeitungen nennen das Debakel an der Fußball-EM beschämend, grauenhaft und eine Lachnummer. Ausgerechnet die Nationalelf von Island, dem Inselstaat mit nur gut 300.000 Einwohnern, die Mannschaft mit einem Teilzeitcoach und nur wenigen Profis, hat dem großen England den Meister gezeigt. Amateurhaftigkeit und Leidenschaft, sie sind das Erfolgsrezept. Das zeigt der Bericht von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Bis in die Morgenstunden hinein waren heute die Straßen und Plätze der isländischen Hauptstadt Reykjavik gefüllt mit ausgelassen feiernden Menschen. Der 2:1-Erfolg über das große Vorbild England hat im ganzen Land eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Dabei befinden sich derzeit fast 10% der Gesamtbevölkerung von gut 300.000 Menschen selbst in Frankreich, um das Team von Teilzeitcoach Lars Lagerbäck vor Ort zu unterstützen. Der Schwede Lagerbäck, der früher auch die Nationalteams von Schweden und Nigeria an große Meisterschaften geführt hatte, leitet die isländische Nationalelf seit gut 5 Jahren. Wird aber nach dieser Europameisterschaft zurücktreten. Er hat, so ein Fan aus den verschiedenen Einzelspielern, die über ganz Europa verteilt sind, ein starkes Team gebaut.
Before we even had maybe better players in total, but this is a team.
Früher hatten wir sogar die besseren Spieler, aber jetzt sind wir eine Mannschaft, sagt er und betont, dass der Fußball nun den traditionell in Island gespielten Handball als populärsten Sport abgelöst hat. Entscheidend dafür war der Bau von Fußballhallen durch alle Gemeinden im schwach besiedelten Inselstaat, der doppelt so groß ist wie die Schweiz. Seither können Junioren und Juniorinnen das ganze Jahr über mit dem runden Ball üben und ihre Stärken ausspielen. Dazu gehört es aber auch, bei Schneesturm und Wetter Meisterschaftsspiele austragen zu können, sagt der Fan.
It's not fun to come here to play in October in a minus degrees.
Das ist unser großer Vorteil. Wir sind uns gewohnt, bei jeder Witterung zu spielen und als Mannschaft aufzutreten. Es wird sich nun zeigen, ob die vielen Millionen Franken, die durch die Erfolge an der EM in den isländischen Fußballverband, der den Namen Knattspyrnusamband trägt, gespült werden, an diesem Erfolgsmodell etwas ändern wird. Dennoch gilt in Island vor allem das Prinzip des Amateurspielers. Und das macht das Team von Lars Lagerbäck in diesen Tagen nicht nur zu Hause auf der Insel am Polarkreis, sondern in ganz Europa sehr sympathisch.
Der Bericht von Bruno Kaufmann. Der türkische Präsident Erdogan gilt als harter Herrscher. Die Presse- und Meinungsfreiheit hat er eingeschränkt, seine eigenen Kompetenzen hat er ausgeweitet, in der Flüchtlingsfrage setzt er Druck auf die EU. Doch jetzt zeigt er sich plötzlich ganz anders. Nachgiebiger, entgegenkommender, so gegenüber dem Nachbarn Israel. Er beendet damit die Eiszeit, die vor 6 Jahren begonnen hatte, als Israel ein Schiff mit Hilfsgütern für den Gazastreifen stürmte und Helfer ums Leben kamen. Entgegenkommen auch gegenüber Russland. Die Beziehungen waren erkaltet, nachdem die Türkei vor 6 Monaten einen russischen Kampfjet abgeschossen hatte. Russland verlangte eine Entschuldigung. Jetzt hat der türkische Präsident der Familie des toten Piloten um Verzeihung gebeten. Frage an Auslandredaktorin und Türkei-Kennerin Irin Meyer. Warum kommt die Türkei ausgerechnet jetzt auf Russland und Israel zu?
Weil die türkische Regierung oder Präsident Erdogan selber die Außenpolitik des Landes an die Wand gefahren hat. Man muss es so ausdrücken, die türkische Außenpolitik unter Erdogan ist komplett gescheitert. Er hat sie gestartet unter dem Motto «Null Probleme mit den Nachbarn». Heute hat die Türkei nur Probleme mit den Nachbarn und auch Ländern wie Russland und Israel. Und diese letzten beiden sind völlig unnötige Konflikte hausgemacht. Sie wirken sich auf die Wirtschaft in der Türkei drastisch aus. Und darum hat Erdogan einsehen müssen, also mit Vernunft rational reagieren müssen. Und er will die Annäherung an Russland und hat den Konflikt mit Israel gelöst.
Wenn Sie sagen, es wirkt sich aus auf die Wirtschaft, welche wirtschaftlichen Verbindungen haben denn Russland und die Türkei?
Ganz direkt wirkt es sich drastisch aus auf den Tourismus in der Türkei, ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor des Landes. Allein in diesem Jahr rechnet die Türkei mit 4,5 Millionen russischen Touristen weniger. Über Nacht sind die weggeblieben, man sieht es im Land, die Strände sind fast leer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Verlust für die Türkei. Aber auch der Rest der wirtschaftlichen Beziehungen ist sehr wichtig. Und Präsident Putin hat weitgreifende Sanktionen verhängt. Er hat die Importe aus der Türkei sehr eingeschränkt. Das wirkt sich ebenfalls aus. Man muss wissen, in Russland sind etwa 300 türkische Unternehmer tätig mit einem Kapital von über 50 Milliarden Dollar.
Wie wichtig ist denn die wirtschaftliche Verbindung zwischen der Türkei und Israel?
Die ist ebenfalls sehr wichtig, aber hier ist die Priorität die geostrategische Zusammenarbeit, die militärische Zusammenarbeit, die über Jahrzehnte gedauert hat. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen haben trotz der Eiszeit weiter gedauert, aber auf niedrigem Niveau. Aber im Verhältnis Russland-Israel geht es vor allem um die strategische Bedeutung, um die militärische Zusammenarbeit und um die Stabilität in der Region.
Ändert sich denn jetzt etwas an der strategischen Situation in der Region durch diese Annäherung an Israel?
Über Nacht sicher nicht, aber langfristig ist das eine ganz wichtige Versöhnung. Auch dies ein vernünftiger Entscheid in einer Region, wo das Chaos herrscht, wo so vieles unberechenbar ist. Es gibt eine gewisse Sicherheit und ist auch für Israel natürlich sehr wichtig.
Ein vernünftiger Entscheid, sagen Sie. Kann man da von einem Wendepunkt in der türkischen Politik sprechen, also von einem Präsidenten Erdogan, der seinen politischen Kurs korrigieren kann und das auch tut?
Wahrscheinlich ist das zu früh, von einem Wendepunkt zu sprechen. Präsident Erdogan reagiert und regiert sehr impulsiv, sehr spontan. Man weiß nie, was der nächste Schritt ist. Er ist ein unberechenbarer Präsident, auch ein sehr autokratischer unterdessen. Es scheint, als ob er diese beiden Konflikte jetzt gelöst hätte oder die Lösung vorantreibt, weil es die Konflikte sind, die er am einfachsten lösen kann. Also er hat sehr viel komplexere Probleme mit Syrien, mit Ägypten, auch mit Europa. Man kann sagen, er hat eingesehen, diese Konflikte zu lösen, entlassen die türkische Wirtschaft und beruhigen die Situation etwas.
Sagt Auslandredaktorin Irene Meyer im Rendezvous. Wikipedia hat sich zum Gehirn der Welt entwickelt. Weltweit wird die Webseite am siebthäufigsten angeklickt. Das Besondere daran ist ja, dass Wikipedia kein Geld verdienen will. Es ist das Projekt ganz vieler Freiwilliger. Und genau diese Freiwilligen, das heißt über 1000 von ihnen, haben sich am Wochenende getroffen, in einem italienischen Bergdörfchen oberhalb des Comasees, zur Jahreskonferenz der Wikimania. Digitalredaktor Jörg Tschirn war auch dabei.
Für Jimmy Wales, den Mitbegründer der Online-Enzyklopädie, ist Wikipedia weit mehr als nur eine Webseite. Wikipedia fördere die Bildung und sorge damit für Frieden und Verständigung, erklärte er in seiner Eröffnungsrede.
Wikipedia is a force for knowledge, and knowledge is a force for peace and understanding.
Und die Wikimania, das Jahrestreffen der Wikipedianer, könne alle die Leute an einen Ort bringen, die aus eigenem Antrieb an diesem großen Werk mitarbeiten.
Wikimania is our chance to come together in reality, to bring the faces of our community to one place.
Einer dieser Wikipedianer ist der Schweizer Diego Hettenschwiler. Er ist schon seit 12 Jahren dabei. Zuerst eher zurückhaltend, mit der Zeit dann immer begeisterter. Wie viele Stunden Arbeit er heute hineinsteckt, weiß Hettenschwiler, der als Bibliothekar arbeitet, selbst nicht so genau.
Ich muss es ja nicht aufschreiben, es ist nicht wie bei Arbeit, oder? Ich weiß es eigentlich gar nicht so recht. Es sind sicher ein paar Stunden pro Woche, aber wie andere Leute inzwischen ein Hobby haben, ist das bei mir so in diesem Rahmen.
Sein Fachgebiet bei Wikipedia ist die Schweizer Politik. Hier kümmert er sich zum Beispiel um Biografien von Schweizer Politikern. Er verfasst neue Einträge und überwacht die bestehenden. Wie viele Wikipedianer hat er sich dazu eine Beobachtungsliste angelegt, die ihm anzeigt, wenn bei einem Artikel etwas geändert wurde.
Jetzt habe ich glaube über 1000 auf meiner Beobachtungsliste und dann kann ich die Artikel eigentlich wie im Auge behalten, wo ich irgendwann mal vielleicht etwas dran gemacht habe.
1000 Artikel, das klingt nach einem grossen Aufwand. Aber Hettenschwiler verneint.
Bei vielen von diesen 1000 passiert nichts mehr oder sehr selten etwas. Oder die sind mal geschrieben worden, irgendeine kurze Biografie von einem Politiker und die bleibt dann eigentlich quasi stehen. Es ist vor allem bei aktuellen neuen Themen, wo wahnsinnig viel editiert wird, oder wenn News kommen.
Ohne die vielen 1000 Autorinnen und Autoren, die wie Diego Hettenschwiler viel Freizeit investieren, würde bei Wikipedia gar nichts gehen. Die Autoren durchforsten Wikipedia nach falschen Einträgen und fügen neue dazu, immer unter dem kritischen Auge der anderen freiwilligen Mitarbeiter. Doch ein Problem ist die mangelnde Diversität der Autorenschaft. Die meisten Wikipedianer sind Männer, vor allem aus westlichen Ländern. Das führt dazu, dass gewisse Themen nur schlecht dokumentiert sind. Um diesen Mangel wettzumachen, bemüht sich Wikipedia darum seit langem, auch Frauen und auch Menschen aus Ländern der Südhalbkugel anzusprechen. Davon konnte etwa Felix Narte profitieren. Der junge Mann aus Ghana ist mit einem Stipendium der Schweizer Wikipedia-Stiftung ans Treffen nach Norditalien gereist und freut sich sehr, zum ersten Mal an einer Wikimania dabei zu sein.
It's pretty awesome. I really can't believe I'm here.
Und tatsächlich, mit einem Autor wie Narte kommen auch Themen in Wikipedia vor, die sonst vielleicht vergessen gingen. Zum Beispiel der Artikel, den er vor einigen Jahren als seinen ersten verfasste, zu einem für Ghana typischen Thema.
That was fufu. It's a delicacy for the West African region.
Ein Artikel zu fufu, einer westafrikanischen Speise. Narte hofft, dass sein Beispiel Schule macht und er in seinem Heimatland Ghana noch mehr Autorinnen und Autoren für Wikipedia begeistern kann. Doch Kandidaten zu finden sei nicht immer einfach, bedauert er. Eben, weil der Job freiwillig ist und nicht bezahlt wird.
Jürg Tschirn, gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Er hat im Vorfeld vor den Folgen eines Brexit gewarnt. Das Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Valerie Wacker.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Briten erneut aufgefordert, ihren Austritt aus der EU so schnell wie möglich offiziell zu erklären. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel rief vor dem Bundestag zur Geschlossenheit auf und mahnte, wer freien Zugang zu einem europäischen Binnenmarkt wolle, müsse im Gegenzug auch die europäische Grundfreiheiten und andere Regeln befolgen. Das Basel-Städtische Appellationsgericht hat Grossrat Erik Weber wegen Wahlfälschung zu 280 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Er hatte laut Gericht eine Frau dazu gedrängt, ein zweites Wahlkuvert zu beziehen und ihn zu wählen. Der Georg-Büchner-Preis geht dieses Jahr an den deutschen Schriftsteller Marcel Beyer. Er wurde 1995 mit seinem Roman «Flughunde» bekannt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.